Schön, dass ihr da seid. Wenn das wieder zu warm wird, weil mit so vielen Leuten wird das ganz ordentlich warm hier drin, ne? Dann macht ruhig auch zwischendurch Fenster mal auf. Ja, heute sollte eigentlich dem logischen Verlauf folgend Thema Cheetah sein. Weil wir hatten ja festgestellt, dass wir die vier Satipatthana, also die vier Grundlagen der Achtsamkeit, untersuchen. Und wir hatten, bevor wir Ajahn Thongs Geburtstag gefeiert haben, ja schon angefangen mit der Betrachtung des Körpers, beziehungsweise darüber zu sprechen, über die Betrachtung des Körpers und den Körper und was zur Betrachtung des Körpers alles dazugehört. Dann war Ajahn Thongs Geburtstag, da haben wir die vier Satipatthana einfach mal so praktiziert. Und dann letzte Woche hatten wir das Gefühl, Vedana Nupassana, noch nicht zu Ende besprochen. Und es sind auch Fragen aufgetaucht, wie man zum Beispiel mit Gefühl, wenn es auch überwältigend ist, umgeht und so. Deswegen, wir gucken einfach mal, das zusammenhängt. Der Körper, das Gefühl, Citta und Dhamma. Und was Citta und Dhamma, was das auch bedeutet. Ne? Also das ist ja völlig unklar eigentlich. Also Vedana und Körper, das ist ja noch einigermaßen klar. So wie es die großen Lehrer lehren. Einigermaßen. Ne? Wenn man jetzt da genau hinguckt, dann sind da unheimlich große Diskrepanzen. Da ist, wenn man zum Beispiel ein Buch von Usilananda aufschlägt und liest was über Gefühl, Vedana Nupassana, da steht da, Gefühl kann nur geistig sein, weil alles andere muss ja Körper sein. Dann liest man ein Buch von Bhante Gunaratana. Der sagt es so, wie ich das erklärt habe. Dann liest man von Bhante Analayo, dann ist wieder anders. Und sagen, das eine ist Gefühl oder im Englischen Sensation, Sensation, und das andere ist Emotion. Und der Analayo sagt, Emotion, das ist aber, oder Emotionen, das ist Citta. Das heißt, da sind auch die Experten sich nicht ganz einig, was da jetzt wozu gehört. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, der hat recht und der hat nicht recht. Sondern ich glaube, man muss sich das wirklich angucken als Ganzes und auch das als Ganzes verstehen. Das sind vier Grundlagen der Achtsamkeit, auf die wir uns fokussieren können. Und da steckt alles drin, worauf wir achtsam sein können. Das ist quasi intern, innerlich und äußerlich das, womit wir umgehen können, wovon wir umgeben sind, was wir aufnehmen können und wo wir achtsam drauf sein können. Und die Dinge, die hängen ja alle zusammen. Und schlussendlich, ich möchte nicht sagen, ist es wurscht, ob jetzt Gefühl so oder so heißt. Ich traue mich aber zu sagen, es ist nicht so wichtig, weil es eben eine theoretische Kategorie ist. Und in der Praxis, wie sich dann das dann anfühlt, ist für jeden vielleicht auch unterschiedlich. Was ganz klar ist, also was ich für mich festgestellt habe, ist, dass das immer durchläuft. Dass zum Beispiel ein Schmerz im Knie, das ist am Anfang ist das eine körperliche Angelegenheit. Dann geht es ganz schnell dazu über, ein Gefühl zu sein, und zwar ein körperlich unangenehmes. Und das geht dann ganz schnell auch in die Kategorie Citta, was in den Sutten zum Citta steht, das lese ich jetzt gleich noch. Da hat sich das nämlich manifestiert und ich habe einen Ärger auf den Schmerz oder auf diesen Körper, weil das immer so ist. Und dann geht es ganz schnell in die Dhamma-Kategorie, in die vierte Grundlage. Und da ist es dann plötzlich ein Hindernis für meine Meditation. Also die sind schlussendlich alle irgendwie involviert, auch wenn das einen anderen Anstups hat. Wenn ich jetzt ein Gefühl habe, sagen wir mal, mir ist was eingefallen, was ich vergessen habe. Wie hieß es noch? Koriander, ging mir das so. Ich saß da in der Meditation und hätte eigentlich Koriander auf die Dana-Liste schreiben sollen. Jetzt hatte ich das aber vergessen. Und dann fing ich dann an, zappelig zu werden. Das heißt, da war plötzlich das Hindernis. Das heißt, es ist von dem Gedanken, ist es ganz schnell ein Hindernis für meine Meditation geworden. Und dann habe ich auch mich geärgert, dass ich da nicht dran gedacht habe. Und fast hätte ich mir dann noch beim Rumruppeln den Rücken gezerrt. Also das geht immer irgendwie durch alles. Die sind ja alle involviert. Deswegen, wenn wir das nicht so ganz genau kategorisieren können, ist das nicht so schlimm. Wenn wir es können, ist es gut. Und damit wir das ein bisschen besser vielleicht lernen können, wie wir es kategorisieren, habe ich wieder in den Zügen gesucht und auch einiges gefunden. Und zwar das erste ist natürlich aus dem Satipatthana Sutta, Kapitel 3, die Betrachtung des Geistes. Und da geht es schon los. Da haben wir schon das erste Dilemma. Heißt es jetzt Geistes oder heißt es des Herzens oder heißt es des Gemüts? Ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich, dass des Gemüts meine bevorzugte Übersetzung wäre. Das heißt die Betrachtung des Gemüts. Ich lese es aber so, wie es hier in der Übersetzung vom Ajahn Mettiko steht. Der Citta, das ist es in Pali, Citta mal mit Herz, mal mit Geist und mal mit Gemüt übersetzt. Und wie, ihr Bhikkhus, verweilt ein Bhikkhu, indem er Geist als Geist betrachtet? Da versteht ein Bhikkhu einen Geist, der von Begierde beeinträchtigt ist, als von Begierde beeinträchtigt und einen Geist, der nicht von Begierde beeinträchtigt ist, als nicht von Begierde beeinträchtigt. Er versteht einen Geist, der von Hass beeinträchtigt ist, als von Hass beeinträchtigt. Einen Geist, der nicht von Hass beeinträchtigt ist, als nicht von Hass beeinträchtigt. Er versteht einen Geist, der von Verblendung beeinträchtigt ist, als von Verblendung beeinträchtigt. Und einen Geist, der nicht von Verblendung beeinträchtigt ist, als nicht von Verblendung beeinträchtigt. Er versteht einen zusammengezogenen Geist als zusammengezogen und einen abgelenkten Geist als abgelenkt. Er versteht einen erhabenen Geist als erhaben und einen nicht erhabenen Geist als nicht erhaben. Er versteht einen übertrefflichen Geist als übertrefflich und einen unübertrefflichen Geist als unübertrefflich. Er versteht einen konzentrierten Geist als konzentriert und einen unkonzentrierten Geist als unkonzentriert. Er versteht einen befreiten Geist als befreit und einen unbefreiten Geist als unbefreit. Und anders als sonst, wenn ich ja immer lange Passagen erst vorlese, weil hier heute habe ich viele kleine Passagen aus verschiedenen Sutten, möchte ich erstmal hier drauf zu sprechen kommen. Also das mit dem Geist, mit dem Gemüt, das haben wir schon besprochen oder schon erwähnt wenigstens, dass es Gemüt vielleicht passender ist als Übersetzung. Ich wollte euch aber fragen, kommt euch diese Passage irgendwo anders her bekannt vor? Das ist, was der Buddha auch, wenn er da von den Fähigkeiten, die man entwickelt, mit hoher Konzentration, also quasi überweltliche oder manchmal wird es auch magische Fähigkeiten gesagt, wenn man die entwickelt, das ist eine davon. Da sieht man alle diese Dinge. Man erkennt den Geist, das intern und extern. Also man weiß bei sich selbst, jetzt ist mein Geist so, jetzt ist mein Geist nicht so. Und man weiß es auch bei anderen. Das heißt, das ist hier schon eine ganz schöne Nummer, ne, die man da, mit der man das da zu tun hat. Und es ist genau dasselbe, Wort für Wort. Aditta Pariyaya Sutta oder sowas ist es. Da kann man mal nachschauen. Es ist wirklich derselbe Absatz wie im Satipatthana Sutta, wo das steht, dass man das also sehen soll, dass man den Geist eben so begreifen soll. Und ich glaube, wir haben ja am Anfang immer auch noch so ein bisschen Schonzeit und können da auch langsam reinkommen. Wir müssen es noch nicht als magische Fähigkeit fertig entwickelt haben, sondern sollen es eben dahin entwickeln. Das, was auch Aufschluss gibt auf das, was mit Geist gemeint ist oder mit diesem Citta, ist ein anderes Sutta aus dem Majjhima Nikaya, das Gleichnis vom Tuch, Vallhupama Sutta. Da gibt der Buddha das Beispiel von Tuch und Färben. Ebikus, angenommen ein Stück Tuch wäre befleckt und beschmutzt und ein Färber tauchte es in die eine oder andere Farbe ein. Eine blaue oder gelbe oder rote oder rosafarbene. Es würde schlecht gefärbt und farblich unrein aussehen. Warum ist das so? Wegen der Unreinheit des Tuches. Ebenso kann ein unglücklicher Bestimmungsort erwartet werden, wenn der Geist befleckt ist. Ebikus, angenommen ein Stück Tuch wäre rein und sauber und ein Färber taucht es in die eine oder andere Farbe ein, in blaue oder gelbe oder rote oder rosafarbene. Es würde gut gefärbt und farblich rein aussehen. Warum ist das so? Wegen der Reinheit des Tuches. Ebenso kann ein glücklicher Bestimmungsort erwartet werden, wenn der Geist unbefleckt ist. Was, ihr Bhikkhus, sind die Befleckungen des Geistes? Habgier. Da kommt jetzt also eine Liste. Und ich habe die Liste ein bisschen aufgestockt. Die heißen Upakilesa und es gibt zwei Sutten im Majjhima Nikaya, die von diesen Upakilesa handeln, von den Herzenstrübungen. Habgier, Übelwollen, Zorn, Rachsucht, Verachtung, Herrschsucht, Neid, Geiz, Hinterlist, Betrug, Starrsinn, Anmaßung, Dünkel, Überheblichkeit, Eitelkeit, Nachlässigkeit sind Befleckungen des Geistes. Das ist aus dem einen von dem Gleichnis des Tuches und aus dem anderen, Majjhima Nikaya 128, da führt er auf Zweifel, Unaufmerksamkeit, Furcht, freudige Erregung, Tadelnswertes, Übermaß oder Mangel an Energie, Sehnsucht. Und er hatte noch ein paar mehr. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil nicht mehr hinten passte. Die zwei Auflistungen von den Herzenstrübungen. Das eine, das sagt er zu Mönchen. Und da gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass die Mönche mit diesen Dingen da zu tun hatten. Die anderen, da spricht er von sich selbst, als er noch ein Bodhisattva war, aus der Zeit, bevor er erleuchtet war. Und es sind ganz andere. Also können wir davon ausgehen, dass nicht nur diese Habgier, Übelwollen, Rachsucht und so, sondern alles, was wirklich das Herz trübt, sogar freudige Erregung, Herzenstrübungen sind. Und was ich interessant finde, ist, dass er in der Auflistung seiner eigenen Herzenstrübung, als er noch ein unerleuchteter Bodhisattva war, Zweifel hatte und Rastlosigkeit und Unruhe hat er da auch. Das heißt, zum einen finde ich das wunderschön, dass er mit ganz genau denselben Dingen zu kämpfen hatte wie unser einer jetzt. Und zum anderen bedeutet das ja auch, dass das, was eigentlich, wenn man es vom Satipatthana aus betrachtet, in der Gruppe des Dhamma wäre, nämlich Zweifel und Rastlosigkeit und Unruhe, das hat er hier bei den Herzenstrübungen, was Citta ist. Da fängt er also selber an zu mischen. Und das hat mich eben dazu ermutigt, zu mir selber zu sagen und jetzt auch vielleicht zu euch zu sagen, so strikt und so starr dürfen die gar nicht sein, diese Strukturen. Man muss eine gewisse Flexibilität haben und auch sehen, dass manchmal ist das noch vielleicht in der Kategorie Citta, manchmal ist es Dhamma, manchmal sonst was. Hier, Majjhima Nikaya 19. Das erhellt auch sehr das, was damit gemeint ist mit Citta. Da spricht er auch von der Zeit, als er noch ein unerleuchteter Bodhisattva war. Kam mir in den Sinn, angenommen, ich teile meine Gedanken in zwei Klassen ein. Auf die eine Seite brachte ich dann Gedanken der Sinnesbegierde, Gedanken des Übelwollens und Gedanken der Grausamkeit. Und auf die andere Seite brachte ich Gedanken der Entsagung, Gedanken des Nicht-Übelwollens, Gedanken der Nicht-Grausamkeit. Während ich so umsichtig, eifrig, entschlossen weilte, erschien ein Gedanke der Sinnesbegierde oder ein Gedanke des Übelwollens oder ein Gedanke der Grausamkeit in mir. Ich verstand folgendermaßen: Diese Gedanken der Sinnesbegierde, des Übelwollens oder der Grausamkeit sind in mir entstanden. Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg. Und das hat er dann also begriffen und sich das immer klar gemacht, sobald er gemerkt hat, das ist da. Und sobald er sich klar gemacht hat, das führt von Nibbana weg, das führt zu Leid, hat das aufgehört, weil da Verstehen war. Und dann sagt er im nächsten Absatz: Ihr Bhikkhus, worüber auch immer ein Bhikkhu häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Herzensneigung werden. Das geht natürlich nicht nur Bhikkhus so, sondern auch Bhikkhunis, Anagarikas und allen Laienleuten auch. Und da kommt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auf das, was Citta ist. Herzensneigung steht da. Das finde ich eigentlich auch so wie Gemüt eine ganz, ganz wichtige Beschreibung. Herzensneigung, Citta, das ist nicht nur Geist, das ist nicht nur Denken. Da ist Denken dabei. Aber das ist, wenn das Denken immer in eine Richtung geht, dann wird da eine Herzensneigung draus. Oder wenn Gefühle sich immer ihre selbe Bahn suchen. Wir hatten das bei der Körperbetrachtung, hatten wir, es wird ein Hang entwickelt. Und dieser Hang, den man entwickelt, diese Gewöhnung, das führt zu einer Herzensneigung. Das ist dann die Kategorie Citta. Diese Herzensneigung. Dinge, die sich manifestieren. Gedanken, die sich manifestieren und festsetzen im Geist. Das heißt, man kann nicht sagen, es ist nicht der Geist, es ist nicht falsch, zu sagen, Citta ist Geist. Aber es ist nicht nur das. Über das Wesen aller Dinge. Anguttara Nikaya. 10. Die Zehner. Nummer 58. Über das Wesen aller Dinge. Sollten da, ihr Mönche, andersgläubige Wanderasketen, euch fragen, worin wohl die sämtlichen Erscheinungen wurzeln, wodurch sie erzeugt werden, wodurch bedingt sie entstehen, was sie zusammenhält, was ihr Führer ist, wodurch sie gemeistert werden, was ihr Höchstes ist und ihr wahrer Zweck, worin sie münden und enden, so habt ihr da derart befragt, diesen andersgläubigen Wanderasketen so zu antworten: Im Willen, ihr Brüder, wurzeln alle Dinge, durch Aufmerksamkeit werden sie erzeugt. Durch den Sinneneindruck bedingt entstehen sie. Das Gefühl hält sie zusammen. Die Sammlung ist ihr Führer. Durch die Achtsamkeit werden sie gemeistert. Die Weisheit ist ihr Höchstes. Die Befreiung ist ihr wahrer Zweck. Im Todlosen münden sie und sie enden im Nibbana. So weit sind wir noch nicht, ne? Aber da geht das um Dhamma. Und das Dhamma wird hier in diesem kurzen Sutta mit Dinge übersetzt. Und ich finde es auch sehr passend, wenn wir zum Beispiel Fakten sagen zu Dhamma. Manchmal kann es auch Gesetz sein, manchmal kann es Lehre sein. Und es ist unglaublich, wie unterschiedlich das übersetzt wird. Einfach, das ist manchmal unfasslich. Du denkst ja, du liest völlig anderes Thema. Ne? Jetzt gibt es zum Beispiel hier einen Dhammapada. Ich habe nur einen mitgebracht, wir haben mehrere Versionen. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt Dhamma. Das gibt es aber in anderen Übersetzungen, gibt es das Kapitel nicht. Da suchst du und suchst und denkst, na nö. Da heißt das aber über Recht. Ich sage euch das so, weil ich euch auch ermutigen möchte, selbst zu prüfen und selbst auch eben in eurem Herzen Vertrauen zu entwickeln. Nicht nur die Dinge zu lesen, sondern auch ein eigenes Empfinden zu entwickeln und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was vielleicht gemeint sein kann mit den Sachen. Ich lese jetzt hier aus dem Dhammapada noch was über Citta vor. Hier heißt es auch wieder Geist. Wie der Pfeilmacher seine Pfeile zurechtschnitzt und gerade macht, so richtet der Weise seinen unruhigen und schwer zu zügelnden Geist aus. Wie ein Fisch, dem Wasser entrissen und am Ufer gestrandet, so zappelt dieser unstete Geist unter der Macht von Mara. Gut, jetzt darf ich aber auch nicht zu viel durcheinander mal hier von Dhamma und da wieder von Citta vorlesen. Dhamma ist ein noch schwerer zu übersetzender Begriff als Citta. Ja, ich habe lange versucht zu überlegen, wie man das erklären kann. Und vielleicht ist es einfach so, jetzt wo ich die Vase angucke, ne, dass dann das Herz oder das Gemüt sich einfach auch immer mit jedem Tropfen, also wenn ein Gefühl zum Beispiel immer wieder kommt, wie so ein Tropfen Wasser in die Vase, dann füllt sich das, dann füllt sich die Vase damit, immer wieder. Und dann ist es mit dem einen Ding voll. Und da kommen wir dann auch zu der Frage, ja, wie reagiere ich denn dann, wenn zum Beispiel mein Herz voll ist mit dem einen Gefühl? Was tue ich denn dann, wenn jetzt immer wieder mir dasselbe passiert? Und wir haben ja immer das Gefühl, uns passieren immer dieselben Sachen. Ne? Der eine kommt und sagt, also mir passiert immer, dass ich mit Leuten zu tun habe, die schlecht über mich reden. Dann ein anderer kommt, mir passiert es immer, dass ich was vergesse. Oder mir passiert es immer, dass, was weiß ich, ne? Da hat jeder so sein eigenes Ding. Und warum passiert das immer? Ist es, weil es immer passiert? Oder ist es, weil wir das immer so sehen? Ich wage zu behaupten, das ist, weil wir das so sehen. Weil wir es nicht anders sehen können, weil nämlich die Gewohnheit entstanden ist, es so zu sehen. Weil Citta sich darauf ausgerichtet hat. Weil das Gemüt sich da so drauf eingeschwungen hat. Jetzt zum Beispiel eine Frau, auch mit der ich relativ viel kommuniziere, die fragte, ja, es passiert mir immer, dass ich auf der Arbeit gemobbt werde. Immer habe ich mit Mobbing zu tun. Und dann wird sie böse und kündigt. Und will weg, will woanders hin. Und sagt, passiert mir immer wieder, jede Arbeitsstelle. Müsste einem ja auch irgendwann zu denken geben. Es ist normal, dass einem das so vorkommt. Ist mir früher auch so vorgekommen. Habe ich auch so gehabt. Die Sache ist aber die. Nehmen wir jetzt mal wieder die Vase und die Blumen. Ne? Man hat Gefühle zu den Blumen. Man kann sie wunderschön finden, man kann die Farbe toll finden, man kann die Farbe doof finden, man kann den Geruch mögen, man kann allergisch sein, je nachdem. Wenn jetzt zum Beispiel ein ärgerlicher Mensch sieht die Blumen und sagt, wer hat die denn hier hin? Das steht doch viel zu nah bei mir dran. Da brauche ich doch einmal nur eine unbedachte Bewegung machen, da fallen ja, das wissen die doch, dass ich da das nicht mag. Könnte ich sagen, Könnte aber auch ein anderer Geisteszustand sein, der sagt, ich bin noch allergisch gegen Rosen. Warum stellen? Oh, hoffentlich kann ich jetzt überhaupt was sagen. Oh, ich weiß gar nicht, wie kann ich denn? Oh, ich kann heute gar nicht reden. Oder ein anderer sagt, wenn das keiner merkt, dann nehme ich mir nachher welche mit. Da einen mehr oder weniger, das merken die doch gar nicht. Die sind so schön, die stelle ich zu Hause bei mir vor den Buddha. Noch ein anderer hat wieder eine andere Idee. Da hat wieder ein anderer sein Chitta anders entwickelt. Und weil das Chitta, weil die Gewohnheiten und die Geistesneigung anders ist, ist die Reaktion auf dieselben Blumen anders. Die Blumen, die sind immer gleich. Die riechen immer gleich, die sehen immer gleich aus. Aber ob man die schön findet oder nicht, oder ob man findet, das stört jetzt, oder ob man die haben will oder nicht, oder ob man denkt, oh, da ist aber schon, die muss man aussortieren da. Das hängt von dem ab, was man im Herzen hat. Und dann ist natürlich, wenn jemand mit jemandem zu tun hat auf der Arbeit, der einen mobbt, und man reagiert da mit Ärger drauf, dann ist das nur, weil man immer sowieso mit Ärger reagiert. Man könnte auch auf Mobbing reagieren. Jetzt müsste eigentlich schon, weil wir ja auch über das Maharahul-Ovada gesprochen haben, Sachen kommen von euch selbst. Wie reagiere ich denn da drauf? Ich lese es nochmal vor, habe ich nämlich auch ausgedruckt. Maharahul-Ovada, nur auszugsweise. Erst erklärt der Buddha dem Rahul die Elemente. Hier nehmen wir nur das Erdelement und erzählt er dann also, was da alles für innere Organe dazugehören und was alles inneres und äußeres Erdelement ist. Und was noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Erdelement. Sowohl das innere Erdelement als auch das äußere Erdelement sind einfach nur Erdelement. Und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Erdelement ernüchtert und macht den Geist begierdelos in Bezug auf das Erdelement. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Denn wenn du Meditationen entwickelst, die gelassen ist wie die Erde, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so, wie Erde saubere Dinge und schmutzige Dinge, Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genau so, Rahula, entwickle Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen ist wie die Erde, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Das heißt, wir lassen Chitta unbeeindruckt. Wir geben dem Chitta jetzt nicht nochmal einen Eindruck von irgendwelchen Dingen, sondern wir sehen die Rose als Rose, wir sehen eine Beleidigung als eine Beleidigung oder als heiße Luft oder als Hören, Hören, Hören und versuchen, unser Herz davon nicht berühren zu lassen, unser Gemüt dadurch nicht beeindruckt werden zu lassen. Und wenn es passiert, dass es beeindruckt wird, unser Herz, dann versuchen wir, das zu machen, was ich vorher vorgelesen habe. Hier. Das heißt, wir wissen, aha, das ist unheilsam, das führt zu Leid. Und durch die Weisheit, die wir schon haben, durch das Erkennen, sagen wir, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Das lasse ich nicht an mein Herz. Dies ist nicht mein. Und da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Eben, das chanten wir auch oft. Da kommt einer zum Buddha. Das ist der Vater von einem jungen Mann, der ordiniert hat. Und der Vater, der wollte das nicht. Der hat zwar, aber widerwillig seine Erlaubnis gegeben, dass der Sohn ordinieren durfte. Der Buddha geht nach Savatthi zum Almosen und da trifft er auf diesen Mann, beziehungsweise dieser Vater hält den an und beschimpft ihn aufs Übelste und hält ihn davon ab, in die Stadt zu gehen und Almosen zu sammeln. Der Buddha, der hört sich das einfach an. Der hört einfach zu. Der steht da, hört. Weiß ich jetzt nicht genau, ob er hören sagt. Wenn mir sowas passiert, sage ich das, weil das hilft. Das hält es nämlich hier, anstatt es ins Herz zu lassen. Natürlich muss man manchmal auch zuhören, das ist ganz klar. Aber ja, man kann es eben auch so draußen lassen. Und dieser Mann hat da ausgeschimpft. Und dann fragt der Buddha den, du Haushälter, bekommst du manchmal Gäste? Er sagt, ja. Bewirtest du die Gäste denn auch? Sagt er, ja. Und dann fragt der Buddha weiter, was denn, wenn jetzt die Leute, die du bewirtest hast, das, was du denen gibst, nicht nehmen, wem gehört das dann? Dann sagt er, dann gehört es immer noch mir. Dann bleibt das bei mir. Dann sagt der Buddha, du hast mir gerade was gegeben. Das nehme ich nicht. Das bleibt bei dir. Und das sind Mechanismen, die wir benutzen können. Das heißt, wenn im Vedana oder im Citta oder im Dhamma oder auch im Körper, im Kaya, irgendwas auftaucht, können wir diese ganz einfachen Mittel und Tricks nehmen und anwenden. Mal funktioniert es besser, mal schlechter. Wir sind ja noch kein Buddha. Aber wir können ja auch daran arbeiten. Das kann ja nur besser werden, je öfter wir das üben. Und dann war auch die Frage, ja, muss ich denn alles akzeptieren? Kann ich mich dann da wehren, wenn ich jetzt zum Beispiel beleidigt werde oder wenn mir irgendwas, wenn ich ausgenommen werde, wenn ich ausgenutzt werde, war da eine Frage. Und ich jetzt kann nur sagen, ja, lasst es zu, weil wer ist es ich, das da sagt, ich werde ausgenutzt. Wer ist das? Was ist Ausnutzen überhaupt? Wir chanten regelmäßig die vier Unermesslichen, die Brahma Viharas. Das ist unermesslich. Unermesslich heißt wirklich unermesslich. Das heißt, wenn jemand was von mir braucht und ich habe unermesslich was zu geben, dann kann ich das auch tun. Aber man muss weise vorgehen, weil wir wollen ja, dass unser Geist in eine befreite Richtung geht. Das heißt, je mehr wir einfach sagen, ja, warum soll ich nicht ausgenutzt werden? Wen gibt es da überhaupt? Es gibt da diese wunderschöne Geschichte, das ist eine Zen-Geschichte. Da sitzt ein Zen-Mönch alleine in seiner Hütte, ist gerade Vollmond, er meditiert. Kommt ein Räuber und fängt an so rumzusuchen. Findet nichts. Guckt den Mönch an. Der Mönch sagt, tut mir leid, ich habe gar nichts. Ich habe wirklich nichts, was ich dir geben kann. Hier, meine alte Schale, die ist zwar kaputt, aber kannst du haben. Nimm mit. Mit der Schale geht der Räuber dann wieder weg und der Mönch sitzt da und denkt, ach Mensch, der arme Kerl ist von so weit hergekommen. Den ganzen Weg alleine auf dem Berg hier hoch, das war ja schon so anstrengend. Gell? Ach, könnte ich dem doch den Mond schenken. Und das ist das Herz. Das ist ein Chitta, was wir entwickeln können, damit uns gar niemand mehr ausnutzen kann. Mit so einem Geist, mit so einer Einstellung kann einen niemand mehr ausnutzen. Da kann einfach nur noch alles rausgegeben werden. Und trotzdem muss man natürlich darauf achten, dass man Weisheit behält. Dass man gibt mit Weisheit. Dass man zum Beispiel, wenn man merkt, das ist für den anderen jetzt wirklich, wirklich ganz unheilsam, wie der mich behandelt, dann muss man Wege finden, wie man das liebevoll, behutsam zum Stoppen bringt. Nicht sagen, du Arschloch, du sollst mich nicht immer beleidigen, sondern versuchen, wirklich liebevoll, großherzig, mit einem offenen, weiten Chitta versuchen, den Menschen davon abzubringen, einem zu schaden. Weil man versteht, weil man weiß, dass er sich selbst damit schadet. Jetzt sind wir noch keine Arahant. So. Dieser Mann, dieser Vater, der den Buddha da so beleidigt hat, das hat ganz übel für den ausgesehen am Ende. Wenn mich jetzt jemand so beleidigt, der wird nicht gleich in der Erde versinken, weil ich es ist jetzt noch nicht so dramatisch. Ne? Trotzdem schafft man ja unheilsames Karma, wenn man andere schlecht behandelt. Das heißt, da müssen wir dann irgendwann auch sagen, nicht weil ich beleidigt bin, musst du jetzt aufhören, mich so auszunutzen, sondern weil ich Karuna habe, weil ich Mitgefühl für dich habe, möchte ich dich davor beschützen, eine Dummheit zu tun und andere Menschen auszunutzen und zu beleidigen. Und das ist eine völlig andere Geisteshaltung, Geistesneigung. Ja, ganz anderes Chitta. Und dann hatten wir ja auch schon einen von meinen 50 Lieblingssutten gehabt, deswegen lese ich das nicht nochmal vor. Aber da habe ich auch wieder rauskopiert über das Erdelement. Das bezieht sich auch auf alle Elemente. Und das ist Majjhima Nikaya Nummer 28, die längere Lehrrede vom Gleichnis von der Elefantenspur. Da geht es also gleich los, wie eigentlich im Maharahulovada Sutta, mit dem Erdelement. Und dann sagt man, dies ist nicht mein, dies bin ich nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit so der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Erdelement ernüchtert und macht den Geist begierdelos in Bezug auf das Erdelement oder auf alle anderen Elemente. Nun kommt einmal die Zeit, in der das äußere Erdelement in Unordnung gerät und dann verschwindet das äußere Erdelement. Wenn sogar dieses äußere Erdelement, groß wie es auch ist, als vergänglich gesehen wird, als der Vernichtung, dem Verschwinden und der Veränderung unterworfen, um wie viel mehr dann dieser Körper, an dem durch Begehren angehaftet wird und der nur kurze Zeit überdauert. Jenes kann nicht als ich oder mein oder ich bin betrachtet werden. Wenn nun also andere einen Bhikkhu, der das so der Wirklichkeit entsprechend sieht, beleidigen, verunglimpfen, schelten und belästigen, versteht er folgendermaßen, dieses schmerzhafte Gefühl, das aus Hörkontakt geboren ist, ist in mir entstanden. Jenes ist bedingt, nicht unbedingt. Wodurch bedingt? Bedingt durch Kontakt. Dann sieht er, dass der Kontakt vergänglich ist, das Gefühl vergänglich ist, dass Wahrnehmung vergänglich ist, dass Gestaltungen vergänglich sind und das Bewusstsein vergänglich ist und sein Geist, also Chitta wieder, der in diesem Element eine Stütze findet, dringt vorwärts und erwirbt Zuversicht und Beständigkeit und Entschlossenheit. Wenn nun andere jenen Bhikkhu auf eine Weise angreifen, die unerwünscht, nicht begehrt und unangenehm ist, wobei er mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken oder Messern in Kontakt kommt, versteht er folgendermaßen: Dieser Körper ist von solcher Natur, dass Kontakt mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken und Messern auf ihn zukommt. Aber dies wurde vom Erhabenen in seinem Ratschlag im Gleichnis von der Säge gesagt. Ebikus, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stück teilen würden, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meine Lehre nicht befolgen. Also soll unerschöpfliche Energie in mir hervorgebracht werden und ununterbrochene Achtsamkeit soll gegenwärtig sein. Mein Körper soll still und unbeschwert sein. Mein Geist soll konzentriert und einspitzig sein. Und nun mag Kontakt mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken oder Messern auf diesen Körper zukommen. Denn dies ist einfach nur das Befolgen der Lehre des Buddha. Finde ich schon ganz schön heftig. Nicht, dass ich das könnte. Aber wollen schon. Ich würde jetzt einfach